Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die Freiheiten, die durch ganz unterschiedliche Emanzipations- und Protestbewegungen in den letzten mehr als 200 Jahren erkämpft wurden, sind weltweit bedroht. Meinungs- und Pressefreiheit, die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks. Das musste zuletzt der französisch-algerische Schriftsteller Boualem Sansal erfahren. Wir haben ihn jetzt in Berlin getroffen. Wir würdigen außerdem den Hörspieldramaturgen Klaus Schöning, stellen das neue Theaterstück von Marius von Mayenburg vor und setzen unsere Reihe über Spezialbibliotheken fort. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Weltweit haben sich Intellektuelle und Politiker für den Schriftsteller Boualem Sansal eingesetzt, der vor mehr als einem Jahr am Flughafen in Algier festgenommen wurde. Er gefährde die staatliche Sicherheit und die territoriale Integrität Algeriens, so der Vorwurf. Tatsächlich hatte Sansal, der bis 2003 selbst einen hohen Posten im algerischen Staatsdienst hatte, in dem extrem rechten Magazin Frontière die heutige Grenze zwischen Algerien und Marokko hinterfragt. Ein Wunderpunkt offenbar im autokratisch regierten Algerien. Durch die Intervention von Bundespräsident Steinmeier kam Sansal, Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, im November frei. Jetzt ist er in Deutschland und wird medizinisch versorgt. Linda Schildbach hat ihn gestern getroffen.
Zurückgenommen und doch wieder bei vollen Kräften wirkt der 81-jährige Boualem Sansal an diesem Wintertag. Nicht einmal 2 Monate ist es her, dass der Schriftsteller aus der algerischen Haft entlassen und kurzzeitig in ein Berliner Militärkrankenhaus gebracht wurde. Am liebsten hätte Sansal dem Bundespräsidenten am 12. November sofort persönlich gedankt. Deutschland habe ihn befreit, so Sansal.
C'est l'Allemagne, c'est le président allemand qui m'a libéré. Donc normalement j'aurais dû venir le jour même de mon arrivée.
Aus terminlichen Gründen sei allerdings erst jetzt ein Treffen möglich gewesen. Welche Dankesworte wählt man als Schriftsteller für solch einen Moment?
Ich bin sehr spontan. Ich kann es nicht ertragen, Dinge vorauszuplanen. Natürlich bereite ich etwas in meinem Kopf vor, aber nie zu sehr, weil es sonst nicht authentisch ist. Ich mag, wenn es von Herzen kommt.
Und er nennt die Dinge beim Namen. Nie hätte Boualem Sansal gedacht, dass er dafür mal ins Gefängnis muss. Doch als er sich im Oktober 2024 in dem extrem rechten französischen Magazin Frontière zum Grenzkonflikt um die Westsahara zwischen Algerien und Marokko äußerte, sah das algerische Regime eine rote Linie überschritten. Kurz danach wird Sansal am Flughafen von Algier festgenommen.
Als ich verhaftet wurde, wusste ich eine Woche lang nicht, wo ich war. Da ist eine Lücke. Am Flughafen wurde mir eine Kapuze über den Kopf gezogen, Handschellen angelegt. Personen in Zivil brachten mich an einen geheimen Ort. Ich nehme an, es war der Geheimdienst. Sie durchsuchten mein Handy, stellten Fragen. Aber nur weil ich Sarkozy oder Macron kenne, bin ich ein Spion. Das sind Freunde.
Landesverrat, Spionage, Terrorismus. So die Vorwürfe.
Das ist das Ende der Welt, meines Lebens. Ich dachte, jetzt ist es vorbei. Sie werden mich zum Tode verurteilen oder zu lebenslanger Haft. Hier komme ich nie mehr raus.
Am Ende verurteilt der Richter den krebskranken 80-Jährigen zu 5 Jahren Haft und einer Geldstrafe. Sansal, dessen Romancharaktere auch von Algerien als einem Freiluftgefängnis reden, sitzt nun im Hochsicherheitsgefängnis mit Terroristen, Mördern, Islamisten, abgeschottet von der Außenwelt, ständig überwacht. Auch das Schreiben bietet ihm keine Ausflucht.
Ich stellte fest, dass ich nicht schreiben konnte, nicht unter diesen Bedingungen. Im Gefängnis war ich keine Sekunde allein. Also, was tun? Ich habe in meinem Kopf geschrieben, aber ich konnte mir nie genug merken. Am nächsten Tag hatte ich es vergessen.
Sansal hat während der Haft Mühe zu sprechen. Er verliert die Hälfte seines Vokabulars und körperlich schwinden seine Muskeln. Sein französischer Anwalt darf nicht ins Land reisen. Erst nach einem Hungerstreik erlaubt man Sansals Ehefrau, ihn im Gefängnis zu besuchen. Nur durch andere Insassen bekommt er von den diplomatischen Bemühungen mit. Langsam verbessern sich seine Haftbedingungen. Er sei der Gefangene des Präsidenten gewesen, so Boualem Sansal. Ein diplomatischer Faustpfand zwischen Algerien und Frankreich. Deutschlands leise Diplomatie bot da einen Ausweg. Am 11. November 2025 gab der algerische Staatschef dem Gnadengesuch des Bundespräsidenten statt und ließ Boualem Sansal frei. Erst dann erfuhr der Schriftsteller von der breiten internationalen Solidaritätskampagne.
Es war das reinste Glück, zu wissen, es gab Leute, die ein ganzes Jahr lang jeden Tag in Frankreich, Deutschland, anderswo sich engagiert haben. Was für eine außergewöhnliche Mobilisierung, wie sie Druck auf die Regierung ausübten.
Das gebe ihm Kraft, sich auch für die anderen Journalisten und Schriftsteller einzusetzen, die noch immer ohne fairen Prozess in algerischer Haft sind. Boualem Sansal ist frei, aber nicht frei gesprochen worden. Diese Ungerechtigkeit nagt an ihm. Im Raum nebenan sind Polizisten zu seinem Schutz. Er trägt noch das dunkle Sakko und den Pullover vom Tag seiner Festnahme. Sein sonst langes weißes Haar wächst erst langsam wieder nach. Sein algerischer Pass ist deaktiviert. Es ist eine fragile Freiheit. Aber nun kann Boualem Sansal wieder schreiben, wenn auch nicht direkt über seine Haft.
Ich hätte meine kleine persönliche Geschichte gern erzählt, aber welchen Wert hätte das? Das gibt's überall. Die Welt funktioniert schlecht aus zahllosen ideologischen Gründen. Und dennoch träumt man beim Schreiben immer von einem Roman, der alles erklärt. Mal sehen, was dabei rauskommt.
Der Schriftsteller Boualem Sansal hat in Berlin dem Bundespräsidenten für seine Freilassung gedankt. Jeder zweite Deutsche nutzt laut Statistik akustische Inhalte beim Autofahren oder Spazierengehen, Podcasts, aber auch Hörspiele, also Krimis, Thriller und Klassiker natürlich wie die drei Fragezeichen. Dass das Hörspiel viel mehr zu bieten hat als Nervenkitzel oder leichte Unterhaltung, dafür stand der Dramaturg Klaus Schöning, der das Hörspiel als Kunstform in den letzten 50 Jahren besonders geprägt hat und dessen Name untrennbar mit dem Studio Akustische Kunst im WDR verbunden ist, das er gegründet hat. Kurz vor seinem 90. Geburtstag, am 6. Januar, ist Klaus Schöning gestorben. Über seine Bedeutung kann ich nun mit Markus Gammel sprechen, Leiter der Abteilung Hörspiel, Feature und Radiokunst im Deutschlandfunk Kultur. Was hat denn Klaus Schöning anders gemacht?
Klaus Schöning hat das Radio geöffnet für sehr, sehr vielfältige Ausdrucksformen. Man muss denken, in den 1950er und 60er Jahren, da war das Hörspiel vor allem unterhaltend oder literarisch und immer narrativ. Man wollte da sehr klare Geschichten erzählen und hat die akustischen Möglichkeiten, die das Audio eigentlich bietet, überhaupt nicht ausgeschöpft. Und Klaus Schöning, der hat Autorinnen und Künstler ins Radio geholt, die nicht unbedingt eine Illusion schaffen wollten, sondern ganz konkrete Begegnungen mit Texten, Musiken und Geräuschen. Da kam Maurizio Kagel, Friederike Mayröcker, Ernst Jandl, Gerhard Rühm, Peter Handke. Und mit ihnen hat er dann so ab Ende der 1960er Jahre das neue Hörspiel geprägt und dann später das weiterentwickelt zur akustischen Kunst.
Welche Rolle spielt denn das Interdisziplinäre bei ihm? Also du hast es ja schon gesagt, es waren Komponisten dabei, Maurizio Kagel, neue Musik, Friederike Mayröcker, also Dichterinnen. Welche Rolle spielte dieses freie Schwimmen zwischen Text, Musik und Kunst?
Das spielte eigentlich die zentrale Rolle für Klaus Schöning. Der hat immer Menschen eine Bühne geboten, die zwischen den Stühlen saßen, für die es keine Grenzen zwischen künstlerischen Genres gab und die deswegen auch in anderen Formaten und Formen nicht so gut vermittelbar waren. Und dabei ist er oft auch aus dem Radio rausgegangen. Er hat große Festivals kuratiert, er hat Performance-Kunst mit auf die Bühne gebracht und das hat er dann wiederum mitgeschnitten und gesendet. Also das war so ein Kontinuum zwischen auch dem richtigen Leben da draußen, den Geräuschen, die das macht, und der Kunst im Radio.
Gibt es Produktionen, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Also sein großer Hit, würde ich jetzt mal sagen, ist vielleicht das Stück Roratorio von John Cage. Das basiert auf Finnegan's Wake von James Joyce. 1979 hat er da John Cage nach Köln geholt und hat mit ihm gearbeitet an einem wirklich wahnwitzigen Stück, das mit sehr vielen Überlagerungen von Texten und Musiken so eine Art Overkill zelebriert sozusagen. Ich werde geflutet von Eindrücken und kann mich dann so nach und nach
da drin selber orientieren, mir mein eigenes Stück zusammenhören aus diesen Texten und Musiken. Also das ist war, glaube ich, damals ein Quantensprung für die Radiokunst. Ein anderes wichtiges Stück, auch sehr visionär, ist die Satellitenohrbrücke Köln-San Francisco von Bill Fontana, wo er ganz früh schon die Satellitentechnik genutzt hat, um eine Leihverbindung zu schaffen zwischen sehr entfernten Orten und die Geräusche dann aus der San Francisco Bay live nach Köln zu übertragen und dann im Radio miteinander zu mischen. Das so wären vielleicht zwei besondere Radiomomente.
Das klingt aber so, als ob seine Haltung gewesen wäre, mit Mut Radio machen. Kann man das so sagen?
Absolut. Er hat sich nie um Konventionen gekümmert oder nur um sie zu brechen oder zu erweitern. Er hat da auch, glaube ich, für andere Menschen im Radio eine Vorbildfunktion gehabt. Er hat den Horizont ganz weit geöffnet von dem, was möglich ist und auch zu Sendezeiten mitten am Tag wirklich sehr anspruchsvolle künstlerische Formen und Formate präsentiert. Und dazu gehörte auch damals schon sehr viel Mut und eine große Experimentierfreude, die hat er da in den WDR hineingebracht.
Markus Gammel, Leiter der Abteilung Hörspiel, Feature und Radiokunst im Deutschlandfunk Kultur, zum Tod des Hörspieldramaturgen Klaus Schöning. Vielen Dank. Psychologische Kammerspiele, sind die Spezialität des Theaterautors und Regisseurs Marius von Mayenburg. Besonders interessiert ihn dabei die traditionelle Rollenverteilung, die er in seinen Stücken immer wieder in Frage stellt, ein bisschen wie bei Jasmina Reza. Da wird der Ehemann dann schon mal von seiner Frau verprügelt. Eine ähnliche Umkehrung gibt es auch in Mayenburgs neuem Stück, das der Autor selbst an der Berliner Schaubühne inszeniert hat. Egal, heißt es. Es geht um ein Großstadtehepaar, das trotz Kindern gleichberechtigt leben will. Barbara Behrendt berichtet aus Berlin.
Ich mag keine Überraschungen.
Ja, okay, aber bei einem Geschenk?
Nee, ich mag das eigentlich auch schon tausendmal.
Ja, gut. Entschuldigung.
So quittiert Erik das Geschenk, das seine Frau Simone ihm von ihrer Geschäftsreise mitgebracht hat.
Ich will nicht, dass du mir das schenkst, bloß weil du ein schlechtes Gewissen hast.
Ein schlechtes?
Weil du weg warst.
Ich habe kein schlechtes Gewissen.
Nein?
Nee, eigentlich nicht.
Okay.
Sollte ich eins haben?
Tja, gute Frage. Sollte Simone ein schlechtes Gewissen haben, weil sie als Ingenieurin den Lebensunterhalt für die Familie verdient, während Erik sich mehr schlecht als recht als Literaturübersetzer durchschlägt und daher zu Hause die Kinder hütet? Andererseits, Simone fragt nicht einmal, wie Eriks Woche mit den Kindern war.
Ich tue jetzt einfach mal so, als hättest du...
Ich hab das...
Egal! Die Woche war beschissen! Kann man nicht anders sagen.
Krankes Kind, gerissene Deadline, ein verstorbener Autor und Auftraggeber. In Egal beleuchtet Marius von Mayenburg versiert, aber zugespitzt, die angestrebte Gleichberechtigung aufgeklärter Großstadtmenschen, die sich und ihr Lebensmodell als Avantgarde bezeichnen. Ist es wirklich egal, ob der Mann das große Geld verdient und die Frau prekär arbeitet und auf die Kinder aufpasst oder umgekehrt? Und was bedeutet die Umkehrung der traditionellen Verhältnisse nun fürs Lebensglück dieser beiden Menschen, die sich zwar als aufgeklärt empfinden, allerdings auch Prototypen einer narzisstischen Gesellschaft sind, in der keiner für den anderen zurücksteckt? Mayenburgs Trick besteht darin, die Rollen im Verlauf des Stücks wechseln zu lassen. Mitten im Spiel ist es plötzlich Erik, der von der Geschäftsreise nach Hause kommt, und Simone, die auf ihn gewartet hat.
Ja?
Ich will nicht, dass du mir was schenkst, bloß weil du ein schlechtes Gewissen hast.
Ein schlechtes?
Ja, weil du weg warst.
Ich habe kein schlechtes Gewissen.
Nein.
Rollenwechsel folgt auf Rollenwechsel. Sie führen die traditionelle Rollenverteilung vor und ziehen geschickt eine Reflexionsebene ein. Dieselben Worte, gesprochen vom Mann, dem Großverdiener, schmecken nach Machtgebaren und Männerklischee. Doch nur weil die Worte bei einer Frau anders klingen, sind die Probleme nicht gelöst. Simone und Erik, das sind frustrierte Menschen mit angeknackstem Ego. Sie geben sich Mühe, doch die Kluft zwischen Ansprüchen und Realität ist schier unüberwindbar. Egal, folgt dabei dem Stil einer Edelboulevard-Farce. Bitterkomisch, rasant, überspitzt. Stefan Stern und Marie Burchardt spielen mit viel Drive und leicht überhöht, immer vor Augen, dass Simone und Erik Stellvertreter einer Gesellschaft zwischen Bürgerlichkeit, neuer Gleichberechtigung und Hyperindividualismus sind, keine fein austarierten Psychogramme. Die kleine Bühne, das bleibt das Charmanteste dieses Abends, ist in der neuen kleinen Schaubühnenspielstätte Kudamm 156 direkt an der Fensterfront zum Kudamm aufgebaut. Der Bühnenbildner Jan Pappelbaum hat sie nur mit einem Esszimmertisch und Andeutungen eines Arbeitszimmers bestückt. So wirkt das Arrangement wie eine Erdgeschosswohnung mit bodentiefen Fenstern. Das Publikum hat Sicht auf das nächtliche Berlin, auf die Passanten, die stehen bleiben, zum Fenster hereinschauen und dabei ein streitendes Paar beim Abendessen beobachten können.
Scheißegal, wie es mir da geht in dieser Woche, scheißegal, was mit den Kindern ist, scheißegal, ob Timmy Nasenbluten hat oder Pubertät, scheißegal, dass mir meine Autorin stirbt, während du da in Modena Cannelloni frisst und deine Karriere auf neues Niveau hieft.
Der Regisseur Marius von Meyenburg hat sich glücklicherweise abgewöhnt, sich mit schrillen Regieideen beweisen zu wollen. Der Abend bleibt ganz auf Dialog und Spiel konzentriert. Revolutionär ist das Ergebnis nicht. Die Idee des Stücks ist schnell verstanden. Auch die Narzissmen der Figuren, manchmal treten die Wortgefechte auf der Stelle. Doch neben ausgezeichneter Unterhaltung bekommt man hier geradezu exemplarisch vorgeführt, an welchen gesellschaftlichen Konventionen und Ansprüchen Großstadtpaare, fast wie wir selbst, beinahe zugrunde gehen.
Barbara Behrendt über Egal, das neue Theaterstück von Marius von Meyenburg an der Schaubühne in Berlin. Tsundoku. Das ist japanisch und bedeutet, man kauft und sammelt Bücher, liest sie dann aber nicht. Und wo es einen Begriff gibt, da gibt es auch eine Realität. Nicht nur in Japan, auch bei mir zu Hause stapeln sich Bücher, die ich unbedingt lesen möchte, für die aber die Zeit und langsam auch der Platz fehlt. Der Wiener Künstler und Autor Julius Deutschbauer hat daraus ein Konzept bzw. eine Bibliothek gemacht.
Die Welt im Regal. Zu Besuch in Spezialbibliotheken.
Eine nomadische Bibliothek als Kunstprojekt, so nennt Deutschbauer seine Sammlung ungelesener Bücher, die sogar von der österreichischen Regierung unterstützt wird. Tobias Wenzel über eine Bibliothek, die auch etwas über unsere Gesellschaft erzählt.
Erst neulich stolperte ich wieder nicht über dieses Buch.
Der Schriftsteller Feridun Saymoglu spricht augenzwinkernd über ein Buch, das er nie gelesen hat. Hasan Sabachs Traumwege. Der österreichische Künstler Julius Deutschbauer hat nicht nur Saymoglu nach seinem ungelesenen Buch gefragt. 737 Interviews dieser Art hat Deutschbauer bisher in fast 3 Jahrzehnten geführt. Er hat humorvoll die Fantasie der Gesprächspartner angeregt, indem er sie auch über den Inhalt der nicht gelesenen Bücher sprechen ließ.
Das hat auch stark mit Musil zu tun, weil der Unterschied immer zwischen Wirklichkeitssinn und Möglichkeitssinn. Und diesen musilschen Möglichkeitssinn anzusprechen, aufzuwecken in Personen, das ist schon ein bisschen auch so meine Intention, mein Ziel.
Apropos Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften ist das Buch, das Deutschbauer gegenüber noch vor der Bibel am häufigsten als ungelesen genannt wurde. Auch vom Schriftsteller H.C. Artmann. Musils Roman sei ihm zu fade.
Ist dein ungelesenes Buch ein Ort des Verbrechens?
Ja, also es sind leider keine Verbrechen drin. Da, da oben haben wir es. H.C. Artmann hat auch den Mann ohne Eigenschaften nicht gelesen.
Patrick Ebensberger zieht das Buch aus dem Regal der Bibliothek ungelesener Bücher. In seiner Galerie im Berliner Fichtebunker ist gerade ein Teil von Deutschbauers kurioser Bibliothek ausgestellt.
Dann hier oben der Klassiker des Kapital von Karl Marx und Windows 98 haben wir genau vor unseren Augen.
Die Bücher sind alphabetisch sortiert, nicht etwa nach den Nachnamen ihrer Autorin, erklärt der Galerist, sondern der Gesprächspartner aus Kultur und Kunst.
Sie hat Christi Astui, die ein bisschen am Kitsch ist oder nah am Kitsch ist. Ich liebe die Bilder von ihr, was man jetzt in unserer sehr doch also sagen wir, vorgegebenen Meinungskultur dann gar nicht teilweise so äußern darf. Aber hier in der Bibliothek darf man alles. Man darf alles äußern und man darf auch alles nicht lesen. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
Kennst du irgendein Mittel, ein bereits gelesenes Buch wieder aus dem Gedächtnis zu löschen?
Ja, viel Haschisch rauchen.
antwortet die Malerin Christy Astui. Die Fragen, meist dieselben, sind überraschend und stoßen oft wunderbare Antworten an. Christoph Schlingensief hatte die Bibel nicht gelesen, als Deutschbauer ihn im Jahr 2000 befragte.
Welche Gesellschaft findest du in deinem ungelesenen Buch vor?
Eine Gesellschaft, die mir sehr nahe ist, weil ich auch eben mit Göttern auf die Welt gekommen bin. Das waren meine Eltern. Diese Götter sind eben sehr hoch angesiedelt gewesen. Sie waren universell angeblich.
Mit 10 habe er dann aber den epileptischen Anfall einer Frau beobachtet.
Und ab da habe ich dann jeden Abend gebetet, liebe Gott, mach, dass Mama und Papa eben noch lange leben. Also es gab plötzlich die Verwundbarkeit dieser Eltern, die so universell alles wussten zu regeln und so weiter.
Beim Hören der Interviews kommt eine ketzerische Frage auf. Könnte es sein, dass das Reden über nicht gelesene Bücher manchmal interessanter ist als ihre Lektüre?
Das könnte durchaus sein, dass die Fantasie über etwas, was man nicht kennt, spannender ist als dann der Gegenstand selbst. Also es gibt ja immer wieder Bücher, die ich selbst kenne. Und da finde ich manche Erzählungen über dieses Buch, das der andere eben nicht kennt, spannender, als ich das Buch empfand, als ich es las.
Sagt Julius Deutschbauer über sein Kunstprojekt der Bibliothek ungelesener Bücher. Dazu hat der bildende Künstler Erwin Wurm den Roman »Die Demütigung« von Philip Roth beigetragen.
Wie kompensierst du den Mangel, dieses Buch nicht gelesen zu haben?
Indem ich mehr esse.
Eine Bibliothek ungelesener Bücher, vorgestellt von Tobias Wenzel. Ein Kunstprojekt ist das von Julius Deutschbauer, das wandert. In den Kulturmeldungen erinnert Hanna Rau jetzt an den Komponisten Rolf Riem.
Er beschäftigte sich mit antiken Mythen und mit dem aktuellen Weltgeschehen. Rolf Riem war bekannt dafür, seinen Studierenden an der Musikhochschule Frankfurt zu Unabhängigkeit und kritischem Denken zu ermutigen. Da passt es ins Bild, dass ihn einer von ihnen in den 70er Jahren aufforderte, gemeinsam auf die Straße zu gehen, und zwar mit dem sogenannten linksradikalen Blasorchester. Der Student war der Komponist Heiner Goebbels und Rolf Riem fackelte nicht lange.
Auf Demos damals, die liefen irgendwie so trocken ab. Da wurde immer viel geredet und der Daniel Cohn-Bendit hat geredet, der hört sich ja auch gerne. Und es fehlte da so irgendwie der sinnliche Aplomb. Und da erinnerte sich Heiner an die Zeit 1920, sowas, die Rote Kapelle, und dachte, ich mache hier sowas auch. Ne? Und das war der eigentliche Anlass.
Mit Blasmusik gegen Pershing-Raketen. Von einer anderen Bewegung wollte sich Rolf Riem nie vereinnahmen lassen. Er spielte Oboe, Orgel und Saxophon, ließ sich in kein musikalisches Korsett zwängen und komponierte Solostücke ebenso wie Kammermusik und Orchesterwerke. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb Rolf Riem am Wochenende im Alter von 88 Jahren. Dieser glockenhelle Sopran ist die Stimme der US-amerikanischen Friedens- und Bürgerrechtsbewegung. Joan Baez sang gegen Rassismus und gegen den Vietnamkrieg. Heute wird sie 85 und ist politisch wie eh und je. Unter Donald Trump sieht die Folk-Ikone die Demokratie in den USA in Flammen aufgehen. Wir werden von einem Haufen wirklich inkompetenter Milliardäre regiert, sagte Baez neulich in einem Interview, und dass sie neue Protestmusik plane, auch wenn sie sich eigentlich bereits von der Bühne zurückgezogen hatte. Derweil plant der Architekt des US-Präsidenten den Ballsaal im Weißen Haus. Gestern präsentierte er Details und demnach soll Trumps Vergnügungshalle genauso hoch werden wie das Hauptgebäude. Das stellt einen Bruch mit den bisherigen Konventionen dar und dürfte die Debatte über den Umgang mit nationalen Denkmälern in den USA neu befeuern. Um wirklich groß zu werden, reichen mitunter 9 Quadratmeter. So groß war das Jugendzimmer von Popstar David Bowie. Hier wurde er vom Funken zur Flamme, wie es die Wohltätigkeitsorganisation Heritage of London Trust beschreibt. Sie gab heute bekannt, dass das Haus, in dem Bowie aufwuchs, ab kommendem Jahr für die Öffentlichkeit zugänglich sein soll. Die schwierige Wirtschaftslage in Deutschland wirkt sich auch auf den Buchmarkt aus. Wie der Börsenverein des deutschen Buchhandels mitteilte, sank der Umsatz mit Büchern letztes Jahr um fast 3%.
Der Umsatz der Belletristik dagegen wuchs. Das hat der Markt vor allem den bei Jungfrauen beliebten New Adult Roman zu verdanken.
Das waren die Kulturmeldungen mit Hanna Rau. Nach 26 Jahren Verhandlungen endlich eine Einigung. Mehr zum Mercosur-Abkommen in den Informationen am Abend. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.